Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Ihr hört DRS 1 am sonnigen Freitagnachmittag mit der Sendung Buchzeichen, am Mikrofon der Adrian Köpfer. Und heute gehen wir ins Elsass. Das Elsass, das liegt nördlich von Basel, zwischen Rhein und den Vogesen. Und wenn ich so Elsass höre, dann denke ich gerade jetzt im Frühling an Spargel, Weisswein, an Flammenkuchen und Sauerkraut. Aber das Elsass hat auch noch eine andere Seite. Eine schlimme Vergangenheit, vor allem in den letzten 150 Jahren. Und über diese Zeit ist jetzt ein Roman rausgekommen, der Roman «Der Seelenhüter» vom Elsässer Autor Pierre Ketz. Die kriegerische Geschichte kommt in diesem Roman «Der Seelenhüter» ausführlich zur Sprache. Aber zuerst eine Frage zum Titel. Bei mir ist jetzt der SRF-Literaturredakteur Markus Gasser. Ein Seelenhüter. Ist das eigentlich ein Pfarrer oder irgendetwas wie ein Friedhofsgärtner?
Nein, das ist eine literarische Figur, die es in dieser Art noch nicht gegeben hat, vor dem Roman. Der Seelenhüter, das ist der Ich-Erzähler. Also nicht etwa der Autor Pierre Ketz selber, sondern eine Romanfigur, die uns die ganze Geschichte erzählt. Und der hat sich die Aufgabe gestellt, die Erinnerung an die vielen elsässischen Kriegstoten vom 20. Jahrhundert wach zu behalten und durch diese Erinnerungsarbeit eben ihre Seelen zu hüten. Nachdem ihre Körper, kann man sagen, so unselig haben müssen zugrund gehen im Ersten und im Zweiten Weltkrieg.
Und von dem Seelenhüter handelt der Roman, nehme ich an.
Von ihm, ja, aber auch von seiner Familie, vom Elsass und dann schließlich auch von ganz Europa mit seinen vielen Kriegsschauplätzen. Der Erzähler will nämlich den Zusammenhang studieren zwischen der Geschichte von seiner elsässischen Familie und der europäischen Geschichte vom 20. Jahrhundert. Er gibt seine Arbeit auf und zieht ins Haus von seinen Grosseltern im elsässischen Heimsdorf und widmet sich dort der Vergangenheit. Der Name Heimsdorf übrigens, der ist zwar erfunden, den gibt es im Elsass nicht, aber elsässische Dorfnamen enden am häufigsten auf Heim, Habsheim, Rixheim, Bartenheim und viele enden auf Dorf, wie Sondersdorf oder Rädersdorf und darum steht das Heimsdorf stellvertretend für das ganze Elsass.
Und wie kommt der Erzähler dazu, die Studie über seine Familie und das Elsass zu machen?
Also zu Grund liegt eben die unglaubliche Geschichte vom Elsass in den letzten 150 Jahren, wo seine Familie und damit auch er selber tief drin verwickelt ist. In einer Art Selbstporträt im Buch zeigt sich die Verwicklung in ein paar ganz wenigen Sätzen schon.
Seit meiner frühesten Kindheit schäme ich mich. Dieses Gefühl klebt mir an der Haut und ich würde es gerne loswerden. Ich kann nichts dafür, dass mein Vater als deutscher Soldat in Russland gefallen ist. Und er auch nicht, das weiß ich wohl. Ich kann auch nichts dafür, dass meine Mutter in der Ehrenanstalt in Ruffach gestorben ist. Aber es lässt mich einfach nicht los. Im Übrigen weiß ich, dass ich nicht wie die anderen bin. Die Leute mögen mich ganz gern, das stimmt schon, aber so wie sie mich anschauen, haben sie wohl immer ein wenig Mitleid mit mir. Sogar bei meinem Onkel und meiner Tante ist das so. Sie haben mich aufgenommen wie ein armes, am Straßenrand zurückgelassenes Tier. Sie haben mich wie ihren eigenen Sohn behandelt, gewiss. Daniel ist ein Bruder für mich. Aber ich hatte immer Angst, ihnen zur Last zu fallen, überflüssig zu sein.
Er schämt sich also für seine Eltern, die himmeltraurig gestorben sind. Er fühlt sich überflüssig bei seinen Pflegeeltern. Was steckt denn genau hinter seiner Herkunft?
Ja, die Geschichte von seiner Familie ist eben auch die Geschichte vom Elsass und die ist im 20. Jahrhundert traurig. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, wie schlimm dass es dem Land zwischen Rhein und der Vogesen gegangen ist. Für uns, vor allem für die Jüngeren, ist die Geschichte aber so abstrakt, wie zum Beispiel die Geschichte von der Französischen Revolution, also weit weg und nur noch eine Erzählung, eine Geschichte. Und der Roman, der Seelenhüter, der schafft es, die Geschichte vom Elsass zurückzubringen auf die reale Ebene von erlebten Einzelschicksalen, von Menschen, die noch bis vor kurzem gelebt haben. Und das macht der Roman aus. Das macht ihn lebendig, berührend, erschreckend und dann aber in der ganzen Groteske noch immer wieder witzig.
Aber kann man denn das, was dem Elsass im 20. Jahrhundert passiert ist, in ein paar Worte zusammenfassen?
Vielleicht kann man es am besten mit einem Bild verdeutlichen, das im Roman auch gebraucht wird, nämlich das Bild von der ständig wechselnden Uniformen. Die elsässischen Männer haben immer wieder andere Uniformen angehabt. Und immer die von den Verlierern, das Tragische. Im Ersten Weltkrieg waren sie deutsch. Deutschland hat den Krieg verloren. Im Zweiten Weltkrieg waren sie französisch. Frankreich ist 1940 besiegt worden. Daraufhin sind viele Elsässer in die deutsche Wehrmacht zwangseingezogen worden und mussten an die Ostfront müssen, wieder in deutschen Uniformen bis zu der Niederlage von Deutschland. Und dann in den 50er Jahren im französischen Indochina-Krieg und im Algerienkrieg sind die Elsässer dann wieder französisch gewesen und dort letztlich auch bei den Verlierern. Und darum ist es eben gekommen, dass der Vater vom Erzähler in diesem Roman, der Vater, der in den 20er Jahren als deutsch sprechender Franzose aufgewachsen ist, dass der 1940 als Zwangseingezogener mit der deutschen Wehrmacht auf Russland hat müssen und dort in einer deutschen Uniform umgekommen ist. Sein Sohn, unser Erzähler, hat als Bub nie recht begriffen, wie das zusammenhängt. Das klingt ja auch kompliziert, dass sein Vater in einer deutschen Uniform gestorben ist, aber dann, nach dem Krieg, als Vaterlandsheld auf ein französisches Kriegsdenkmal gekommen ist. Und diese groteske Situation beschreibt er in einer Passage ganz eindrücklich.
Als Kind war ich Kriegsweise der Nation, weil Frankreich verfügt hatte, dass mein Vater, der in der Uniform der Wehrmacht in Russland gefallen war, in Wirklichkeit für Frankreich gefallen war. Ich habe lange gebraucht, bis ich kapiert habe, wie sowas sein konnte, und ich bin auch heute, ein paar Jahrzehnte nach Kriegsende, nicht ganz sicher, ob ich es tatsächlich verstanden habe. Im Sommer habe ich immer einen Monat im Ferienheim für die Kriegsweisen der Nation verbracht. Da war ich dann mit anderen Kindern zusammen, deren Väter genau wie meiner in Russland für Frankreich gefallen waren. Wir haben nie darüber gesprochen, aber das hatten wir gemeinsam, dieses sonderbare, unsagbare Schicksal. Väter nämlich, die weit weg im Osten in Massengräbern verscharrt worden waren.
Erzählte der Seelenhüter konkret das Leben von seinem Vater?
Nur ganz am Rand, weil sein Vater hat er ja gar nicht richtig kennt. Der hat den Krieg müssen, wo sein Sohn erst 4 war. Am meisten kommen der Grossvater Mattern zu Wort mit seinen Geschichten vom Ersten Weltkrieg und der Onkel Paul oder der Onkel Paul mit seinen Geschichten vom Zweiten Weltkrieg. Ich habe hier einen schönen Ausschnitt, und zwar gelesen von Pierre Ketz selber. Es gibt nämlich vom Seelenhüter eine elsässer-deutsche Theaterfassung, die der Pierre Ketz geschrieben hat und wo offenbar viel gespielt wird. Und aus dieser Theaterfassung liest uns der Autor eine kurze Stelle, wo er den Wechsel von diesen Staatszugehörigkeiten von den Elsässern beschreibt, und das tönt ehrlich gesagt fast ein bisschen wie ein Witz.
Ich interessiere mich besonders für ganz gewöhnliche Leute. Zum Beispiel der Onkel Paul, der gerade ein Jahr jünger war als meine Papa und der deutsch geboren ist an 1913 unter Wilhelm. An 18 wurde er französisch, an 40 wieder deutsch. Und an 45 wieder Französisch. Gerade ein Wunder, als er vor ein paar Jahren Französisch gestorben ist. Seine Grosseltern haben es noch besser angebracht. Die sind vor 1870 Französisch geboren gewesen, unter dem Napoleon III. Französisch, Deutsch, wieder Französisch, wieder Deutsch und wieder Französisch. Mein Urgroßvater Emil hat schon gesagt, an 1945, wo er wieder Französisch geworden ist. So, jetzt langt's aber. Der Onkel Paul, der hat nichts zu klagen. Wo er gestorben ist, hat er ja nur 3 changiert gehabt. Aber weiss, als sein Leben ziemlich banal ist gewesen.
Wir hören da nicht nur ein wunderbares Elsässerdeutsch, sondern auch die Ironie, die der Autor, der Pierre Ketz, offenbar in seinem Roman «Der Seelenhüter» braucht. Ist es ja auch ein witziges Buch?
Ja, es hat sehr viel Witz, ja. Auch wenn es vielen ist, natürlich gar nicht zum Lachen ist, was er erzählt. 1940 muss zum Beispiel der Onkel Paul, der Lehrer war auf Deutschland, in die Umschulung, Dummschulung, haben sie dem gesagt, um ein bisschen mit Humor können begegnen, Dummschulung. Aber das Tragische ist immer gerade auch dabei, zurück ins Elsass hätte er nur dürfen, wenn er Nazi geworden wäre. Das hat er zwar nicht gemacht, der Onkel Paul, aber der Erzähler kämpft gleich mit der Frage, warum sein Vater auf Russland hat müssen und gestorben ist und der Onkel Paul nicht.
Ist der Seelenhüter ein kleines Geschichtsbuch, das als Roman verpackt ist?
Es ist sehr historisch geprägt, das schon. Aber die Geschichte vom Elsass ist von A bis Z eine Geschichte von unten. Eine Geschichte aus der Perspektive der kleinen Leute. Wir sind also immer am Alltag von diesen Leuten beteiligt. Zum Beispiel muss der Onkel Paul 1918, was Elsass gerade wieder französisch geworden ist, noch als Schüler, muss er lernen, dass man Respekt französisch mit C schreibt, nicht mit K, und Respekt ausspricht. Aber schon 1940 kommt dann das K, und zwar das grosse K, zurück.
Respekt. Respekt schrieb man also mit C im Französischen. Meinem Onkel wurde sehr bald klar, dass die Franzosen den Buchstaben K nicht mochten. Nur bei Kilogramm, Kilometer und Känguru hatten sie es übernommen. Er fragte sich, ob es denn wirklich sinnvoll war, im französischen Alphabet einen Buchstaben beizubehalten, der so gut wie nie zum Einsatz kam. Es wäre doch viel praktischer gewesen, praktisch mit K, diesen Buchstaben ganz auszurotten und ihn immer durch ein C zu ersetzen. Zumal es eine echte Qual war für die Kinder, ein großes K schreiben zu lernen. Eine völlig unnötige Qual, da man Kilogramm, Kilometer und Känguru ohnehin nie groß schrieb. Dieses große K quälte die jungen Schüler wochenlang. Aber es dauerte nur eine Nacht, die vom 3. auf den 4. Juli 1940, dann war Colmar zu Colmar geworden. Die Leute trauten ihren Augen nicht, als sie das am Morgen des 4. Juli sahen. Man hatte ja vorausahnen können, dass Straßburg wieder ein Doppel-S eingesetzt bekam und dass es das O von Bur wieder verlor. Niemand wunderte sich, dass Celestat wieder zu Schlettstadt wurde oder Mühlus zu Mühlhausen. Sogar, dass aus Ribeauvillier Rappolsweiler wurde, erstaunte niemanden, obwohl dieses Städtchen für die Elsässer immer Ropschwir geheißen hatte. Dass aber innerhalb einer Nacht Colmar zu Colmar werden sollte, das konnte nun wirklich kein Mensch voraussehen. Wie alle Leute ihrer Generation hatten Onkel Paul und Tante Anna mancherlei Umwälzungen erlebt, die sämtlich mit dem Krieg zu tun hatten. Aber dieses C, das sich in einer Nacht verflüchtigt hatte, machte sie sprachlos. In diesem Augenblick wurde ihnen klar, dass sie das Schlimmste zu befürchten hatten, von diesen neuen Herren, die über Nacht das C von Colmar auszumerzen wussten.
Wir reden da in der Sendung Buchzeichen über einen Roman «Der Seelenhüter» vom elsässischen Autor Pierre Ketz. Ein Roman, der die leidvolle Geschichte von den Elsässern erzählt. Konkret Geschichte von einem Mann, der die Seele der gefallenen Elsässer-Soldaten hütet. Markus Gasser, SRF Literaturredakteur, könnt ihr uns noch ein bisschen mehr über das Seelenhüten erzählen?
Ja. Der Erzähler wohnt im dunklen, feuchten Keller vom Haus von seinen Grosseltern und der Dunge hütet er eben die vergilbten, sepiafarbigen Bilder von gefallenen Soldaten. Fotos, die er muss auf Wäschleinen aufhängen, weil sie so verschimmeln. Und während er die Geschichte von seiner Familie erzählt, fühlt er sich immer stärker verantwortlich für die Seelen von den Heimsdorfer Kriegstoten und letztlich für die Erinnerung an alle 30'000 Elsässer, die nicht mehr aus Russland zurückgekommen sind.
Aber die Seelen müssen doch eigentlich längst im Himmel sein, katholisch wie Elsass ist.
Nein, mit Gott ist er völlig verstritten. Mhm. Er hat verfügt, dass an seiner Beerdigung auf keine Art und Weise auf die Existenz von einem höheren Wesen dürfe angespielt werden. Weil, wenn es einen Gott gibt, dann wird er den auf gar keinen Fall treffen, nach allem, was passiert ist. Vor allem wegen all diesen Frauen in seinem Dorf, die ohne Männer haben müssen leben.
Der Allmächtige, falls er zu meinem Leidwesen existiert und ich ihm nicht aus dem Weg gehen kann, dann werde ich mit folgender Bitte, die ich jetzt schon ausspreche, an ihn herantreten. Ich habe eine einzige Bitte an dich. Hilf mir, dass ich vor deinem Angesicht nicht schwach werde. Hilf mir, dass ich zumindest ein einziges Mal in meinem Leben und sei es nach meinem Tod fähig bin, jemand anständiger zu sein, ein Mensch. Denn das musst du wissen, ich stehe in der Schuld aller männerlosen Frauen von Heimsdorf. Du, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast deinen Sohn zur Erde herniedergeschickt, auf dass er sich kreuzigen lasse wegen all der Dummheiten, die die Menschen unentwegt begehen. Okay, ich habe nie richtig kapiert, wozu das gut sein sollte. Denn sie haben ja mit den gleichen Dummheiten weitergemacht, die Menschen. Aber über eine göttliche Entscheidung diskutiert man nicht. Bei mir ist das anders. Ich bin von den Frauen meines Dorfes beauftragt, dir zu übermitteln, dass es nicht normal ist, dass du, der du Herr bist über Himmel und Erde, eine solche Sache geduldet hast. Hatten sie dir denn Böses angetan, die Frauen meines Dorfes? Die Namen dieser fehlenden Männer hatten sich tief in ihre Herzen eingegraben. Auch auf den Grabsteinen der Familiengräber und auf den Mahnmalen für die Gefallenen waren sie eingraviert. Da sie alle in deutscher Uniform gefallen waren, vermieden es die Gemeinden, auf das Gefallenen-Denkmal zu schreiben, fürs Vaterland gefallen. Man schrieb unseren Toten, was die Frauen heimlich übersetzten in unseren Männern. Diese gefallenen Männer, die ihre Männer hätten werden sollen, das waren doch ihre Männer und nicht die irgendeines Vaterlandes. Das Vaterland hat nichts zu tun mit jenem Einsamkeitsgefühl einer Frau, der klar wird, dass sie niemals die Wärme eines Männerleibs erfahren wird und die weiß, dass sie sich mit den ewig kalten Füßen abfinden muss. Vaterländer haben andere Sorgen, als sich um die Wärme von Körpern zu kümmern, die zueinander gehören, oder um Wärmflaschen für die Eisfüße der Frauen von Heimsdorf.
Der einsame Frau von Heimsdorf ist ein verpflichteter Seelenhüter. Was ist denn mit seinem eigenen Leben eigentlich?
Er selber hat einen Sohn, den er aber nicht mehr darf sehen. Er hat seit Jahren keine Frauenbeziehung mehr, geht nur noch einmal pro Woche aus seinem Keller raus, nämlich zum Psychiater, dem Herr Jemand, wie er ihn nennt, wo nie etwas zu ihm sagt und wo ihm nichts helfen kann. Und wir Lesenden begleiten ihn im Laufe des Romans in seinen zunehmenden Wahn hinein. Und plötzlich für die aufgehängten Bilder von diesen toten jungen Männern um ihn herum an zu reden.
Plötzlich habe ich bemerkt, dass das Foto und alleine ganz leicht zu schaukeln anfing. Sekunden später sprach der Mann zu mir. Heute ernenne ich dich zum Treuhänder der Erinnerung aller Gespenster deiner Ahnen. Du wirst alles, was sie dir zuflüstern, sorgfältig aufschreiben. Fortan verbirgst du dich dafür gegenüber der Ewigkeit. Aber Vorsicht! Du bist nicht nur der Sekretär des Gedächtnisses all dieser Gespenster, du musst es auch weitergeben und dafür sorgen. Ich fühle mich unfähig, einen solchen Auftrag zu erfüllen, unterbrach ich ihn. Gern will ich alle Fotos sammeln und sie an dieser Leine aufhängen, aber das ist alles. Kaum hatte ich meinen Satz beendet, schon hörte ich, wie alle Fotos zu flüstern begannen. Es war ein vorwurfsvolles Geflüster. Wo sie nun einmal die Gelegenheit bekamen, sich auszudrücken, im Namen der Heimsdorfer das Wort zu ergreifen, so ihr anschwellendes Gemurmel, da stießen sie auf einen Waschlappen, der unfähig war, das Gedächtnis der Seinen zu tragen. Die dumpfe Stille, die sonst in meinem Keller herrscht, können Sie sich vorstellen. Nachts wird sie nur hin und wieder von einem vorbeifahrenden Auto oder Moped gestört. Aber ich kann Ihnen versichern, dass man jetzt das Gefühl hatte, in einem Weinkeller zu sein, wo gerade die Gärung begonnen hatte. So heftig wurde da allseits geflüstert. Alle sprachen sie gleichzeitig. Ich konnte keinen eindeutig verstehen, aber insgesamt kapierte ich, was sie mir sagen wollten. Diejenigen von 1914-18 waren die lautesten. Vielleicht, weil sie schon länger warteten als die anderen. Schon fast ein Jahrhundert lang. Stellen Sie sich das doch vor. Während ich mit meiner Kerze von Fotos auf und ab ging, sah ich plötzlich, dass sie sich alle zu bewegen begannen, als ob in meinem Keller ein leichter Wind aufgekommen sei. Ehrlich, wenn sie in dieser Nacht meinen Keller betreten hätten, ich weiß nicht, wie sie reagiert hätten angesichts all der schaukelnden Fotos und vor dem merkwürdigen, unverständlichen Geraune. Die Stimmung wurde immer bedrohlicher, die Bewegung der Fotos immer heftiger. Es war keine leichte Brise mehr, die sie in Bewegung brachte. Es war schon der Beginn eines Sturms. Plötzlich brüllte der Unbekannte, der mich in mein neues Amt berufen hatte, »Jetzt reicht's!« Und alle verstummten auf der Stelle.
Das also der Seelenhüter mitten in den Fotinnen von den gefallenen Soldaten, die ihn bedrängen.
Die Leute aus dem Dorf stellen im Körb voll Essen und Trinken an, meistens auf flaschenweiss Schnaps. Es dunkten sie helfen ihm dabei, die Erinnerung an ihre gefallenen Väter und Söhne wach zu behalten. Aber der Auftrag überfordert ihn schließlich. Er plant dann seine Beerdigung und will sich das Leben nehmen. Ob er das macht oder ob er einfach abhaut in ein neues Leben, das bleibt aber am Schluss offen.
Ein ziemlich dunkles Buch also, aber doch mit viel Humor geschrieben. Was könnt ihr uns eigentlich noch über den Autor Pierre Ketz sagen, Markus Gasser?
Der Pierre Ketz ist 1950 in einem Dörfli bei Selesta, deutsch Schlettstadt, geboren worden, hat Jus studiert und bis 50 als Anwalt geschafft und seither ist er am Schreiben. Französisch schreibt er, hat eine Schrift über das Elsässische herausgegeben, «La langue perdue des Elsassiens» und zwei zeitgeschichtliche Romane, eben der zweite jetzt, «Le gardien d'âme», der Seelenhüter. Der Pierre Ketz wohnt in Strasbourg und er hat in Sainte-Marie-aux-Mines in den Vogesen ein abgelegenes Haus auf dem Berstenbuckel, wie es dort heisst, als Retraite zum Schreiben. Und dort bin ich ihn besuchen und habe mit ihm über sein Buch geredet. Der Seelenhüter, das ist der Ich-Erzähler in diesem Roman. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung zu hüten an alle elsässischen Kriegstoten. Wie kommt das, dass er das macht?
Ich glaube, es gibt so Menschen, die sich verantwortlich fühlen für was in der Vergangenheit passiert ist, wo immer Gedanken haben für die Seelen von denen, die da sind. Und mein Ich-Erzähler gehört zu dieser Menschenkategorie.
Und brauchen die Seelen das?
Ja, wenn ich mir die Frage stelle, ja. Die Seelen brauchen es und mehr brauchen es euch. Denn wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, wenn wir nicht wissen, was die Generationen von früher miterlebt haben, haben wir keine Zukunft.
Der Seelenhüter geht an seiner Aufgabe zu Grund. Warum?
Es ist mir aufgefallen, dass es Menschen gibt, die unter der Geschichte leiden. Das kann man für die Zeit denken von Leuten, die zu uns kommen, von Afrika oder von Ländern, wo es Krieg gibt und so weiter, dass die Menschen nicht nämlich sind als wir, denn sie haben viel mehr miterlebt als wir. Und das ist ein Thema, das ich interessant finde, wenn man Romane schreibt.
Und das ist auch der Grund, warum das jetzt Grund geht, weil die Belastung von der Geschichte zu gross ist.
Ja. Ja, man kann sagen, effektiv, dass die Last, die er auf sich nimmt, ist eine schwere Last. Aber er ist glücklich, er lebt es im Keller und er ist nicht unglücklich, denn er denkt, dass ich, seine Rolle auf dieser Welt ist, dass er der Hüter ist von dieser Seele.
Der hat gesagt, der Seelenhüter wohnt in seinem Keller und ist dort zufrieden. Der Keller, das ist ganz etwas Wichtiges. Ein Haus ohne Keller, das ist für ihn ein unbewohnbares Haus. Er wohnt im Haus von seinen Grosseltern, im Dunkeln, im Feuchten und er vereinsamt dort ein bisschen, verwahrlost ein bisschen. Warum ist der Keller so wichtig für ihn und überhaupt eigentlich im ganzen Roman?
Ja, im Roman redet er ein bisschen davon. Er sagt zuerst, im Keller haben sich die Leute, die sie im Dorf geschützt vor der Bombe im letzten Weltkrieg. Und er sagt, im Keller ist es wie ein Vorzimmer zum Gottsager. Dann kann man sich für zum Tod schon vorbereiten. Und im Keller fühlt er sich auch wohl, denn er hat nicht gern Sonne. So viel Sonne, das hat er nicht gern. Und natürlich hat der Keller heute, das haben wir schon viel Leser gesagt, aber es stimmt euch, ist euch symbolisch auch das Unbewusstsein. L'inconscient, natürlich. Was jeder Mensch in sich unten hat, wo nicht unbedingt Hall, im Hallenlicht, zum Vorschein kommt, aber wo trotzdem zu unserer Persönlichkeit gehört.
Das Verhältnis zu Deutschland und zu den Deutschen spielt eine wichtige Rolle im Roman. Der Grossvater Mattern, der hat immer wieder sagen über die Deutschen sind Namlige nicht mehr. Es sind nicht mehr die gleichen. Was meint ihr damit? Es sind nicht mehr die gleichen Deutschen.
Ja, der Grossvater, der im Roman ist, der war deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg. Aber die deutsche Armee war eine Armee gewesen wie eine andere. Und als sie 1940 die Nazis gesehen haben, haben sie das Fenster nicht geschaut und als sie die gesehen haben, haben sie gleich gesagt, sie sind Namlige nicht mehr. Sind nämlich Deutsche nicht mehr. Hat ja sofort gemerkt, dass es hier jetzt andere Deutsche sind. Die Beziehungen, die wir heute haben mit den Deutschen, hat natürlich nichts mehr zu tun mit dieser Periode. Und man kann immer wieder sagen, sind nämlich Deutsche nicht mehr. Natürlich, zum Glück sind es nämlich nicht mehr.
Wie ist euer eigenes Verhältnis zu der Geschichte vom Elsass und wie steht ihr zu dem Ganzen?
Wisst ihr noch, was für mich eine Rolle gespielt hat? Wenn ich an Generationen von Männern von meiner Familie nachgedacht habe, ich denke, mein Großvater hat den Ersten Weltkrieg gemacht. Mein Vater hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Und mein Großbruder, ist aber Bruder, der ist 9 Jahre älter als ich, der hat den Algerierkrieg mitgemacht. Das heisst, alle Männer in meiner Familie, vor mir, jeder hat seinen Krieg mitgemacht. Und ich bin 1950 geboren, ich habe nicht einmal Militär gesehen. Und das ist ein so komisches Gefühl. Und ich denke, meine Generation hat eine grosse Chance von Männern, dass man nie Krieg mitgemacht hat.
Das ist ja eigentlich auch im Roman wird das sehr genau beschrieben vom Ich-Erzähler. Das heisst, dort steckt einiges an Autobiografischem drin.
Ja, ich glaube, ein Roman ist immer irgendwie eine Biografie. Aber ich bin 1950 geboren und mein Ich-Erzähler ist 10 Jahre älter. Das ist ein großer Unterschied. Und außerdem, ich habe es ja gesagt, mein Ich-Erzähler lebt im Keller und ich bin jetzt bei mir daheim da. Ihr seht es ja, ich habe euch nicht in meinem Keller empfangen. Ich habe aber einen Keller.
Der Seelenhüter eben, ist nicht einfach der Autor Bierkretz. Aber was ist der Seelenhüter für ein Mensch? Was ist sein Schicksal? Was ist er für eine Figur?
Es ist eine Figur von einem Mensch, der viel unter der Geschichte gelitten hat. Einer von seinen Großvater ist in Russland gefallen, als deutscher Soldat. Sein Papa ist zwangseingezogen worden in die Wehrmacht im letzten Krieg und ist auch in Russland gefallen. Und seine Mama ist verrückt worden und ist gestorben nach dem Krieg 1952. Also ist typisch ein Elsasser, aber es gibt von diesen Elsasser, weißt du noch, ich habe nicht weit Brüche gegeben, für einen so zu finden. In jedem Dorf gibt es viel, wenn so Biografien haben. Und der Mann ist mehr oder weniger krank geworden davon. Und das ist ein bisschen die Geschichte vom Roman. Aber ich finde, es ist trotzdem ein gefühlster Typ. Ich habe ihn sehr gerne, meiner Ich-Erzähler. Trotzdem, dass er nicht arg lustig ist, aber es ist eine gefitzte Nudel, wenn man so auf Elsässisch.
Eine gefitzte Nudel. Das ist der elsässische Autor Pierre Ketz im Gespräch mit unserem Literaturredakteur Markus Gasser. Geredet haben sie über einen Roman «Der Seelenhüter» im französischen Original «Le Gardien des âmes». Und vielleicht ist euch der bekannt vorgekommen, der die Ausschnitte gelesen hat. Das ist nämlich der Schauspieler, der Hans-Peter Müller-Drossard gsi, besser bekannt als Dellenbach-Karri im Musical Dellenbach-Karri. Das ist die Sendung Buchzeichen gsi, da auf DRS1. Alle Angaben zu den Büchern findet ihr wie immer bei uns im Internet unter drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.